Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Vor vielen Jahren lebte eine junge Frau namens Maria bei ihrer Großmutter in einem abgelegenen Teil des Navajo-Reservats. Die kleine Hogan-Hütte stand einsam zwischen Felsen und Wacholderbäumen, eine halbe Tagesreise vom nächsten Dorf entfernt. Nachts war dort nichts zu hören, außer dem Rascheln des Windes und dem gelegentlichen Rufen einer Eule. Eines Abends, als der Vollmond über den Hügeln hing, war die Großmutter unruhig. Sie legte zusätzliche Holzscheite ins Feuer, murmelte Gebete und ihre Augen glitten immer wieder zur Tür. Maria fragte nicht. Sie wusste, dass es besser war, zu schweigen. Kurz nach Mitternacht hörte sie ein Klopfen. Drei dumpfe Schläge an die Tür. Langsam. Schwer. Niemand klopfte zu dieser Stunde. Schon gar nicht so weit draußen. Die Großmutter erstarrte, als hätte sie den Atem verloren. Dann flüsterte sie, kaum hörbar,
öffne nicht.
Das Klopfen verstummte. Doch gleich darauf kam ein Kratzen. Ein langes, schleppendes Scharren, als ob Krallen über das Holz fuhren. Maria wagte einen Blick durch den kleinen Spalt der Tür. Draußen stand ein Hund. Groß, mager, mit zerzaustem Fell. Sein Kopf war erhoben, die Augen starrten direkt in den Spalt. Als wüsste er, dass jemand ihn beobachtete. Sie stolperte zurück. Doch das Geräusch veränderte sich. Aus dem Kratzen wurde ein Pochen. Jetzt an den Fenstern. Dann wieder an der Tür. Dann gleichzeitig. Als würden mehrere Hände, mehrere Klauen um das kleine Haus kreisen. Die Großmutter begann leise zu singen. Eine alte Melodie, die Maria nie zuvor gehört hatte. Die Stimme zitterte, aber sie ließ nicht nach. Maria presste sich dicht ans Feuer und starrte auf die Tür. Und dann hörte sie es. Ihren Namen. Geflüstert. Von draußen. Langgezogen, kratzend, nicht menschlich und doch zu deutlich, um ein Irrtum zu sein. Sie hielt sich die Ohren zu. Doch das Flüstern hörte nicht auf. Immer wieder ihr Name. Gesprochen von einer Stimme, die halb nach Mensch, halb nach Tier klang. Plötzlich schlug der Wind gegen die Hütte und die Flammen im Feuer erloschen fast. Einen Moment lang war es stockdunkel und in dieser Dunkelheit war das Gefühl, nicht allein zu sein, überwältigend. Ein Gewicht schien sich auf die Wände zu legen, als ob etwas draußen das Haus mit seinem ganzen Körper umklammerte. Dann, ebenso abrupt wie es begann, verstummte alles. Keine Schritte, kein Flüstern, nur wieder der ferne Wind in den Bäumen. Großmutter legte weitere Scheite ins Feuer, ihre Hände zitterten, aber sie sprach kein Wort. Am Morgen fanden sie draußen tiefe Abdrücke im Sand. Sie sahen aus wie Hundespuren, zu groß, zu breit und mit seltsamen Einkerbungen, die eher an menschliche Finger erinnerten. Die Spuren führten um das Haus, immer und immer wieder, bis sie am Hügel im Nichts verschwanden. Maria verließ nie wieder nachts die Hütte. Und noch Jahre später erzählte sie, wie sie manchmal im Wind ihren Namen zu hören meinte. Ganz leise, ganz fern, als würde sie etwas noch immer rufen, noch immer suchen.
Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wie üblich bei mir der liebe André.
Moin Franzi, hallo liebe Hörende von Ende mit Schrecken. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr kommt gut durch den beginnenden Herbst. Und ihr habt ja gerade schon
nicht so wie ich.
Ja, stimmt. André hat es mit Corona einmal ausgemockert.
Ich hab's mal wieder mitgenommen letzte Woche, ja.
As always.
Nein, aber wie man hört, es geht ganz gut.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also lasst bitte alle eine gute Besserung da.
Ja.
Ja, wir haben heute ein Thema. Ihr habt es ja schon im Einspieler ein bisschen hören können, wo wir, um ganz ehrlich zu sein, überrascht waren, dass wir das noch nicht behandelt hatten.
Ich habe dreimal durch den Sendeplan geguckt und gesucht, damit ich wirklich sicher war, weil ich auch irgendwie dachte, kann ja nicht sein, dass wir es noch nicht hatten, das Thema. Aber
neulich hatten wir es genau umgedreht, da haben wir so ein bisschen nach Themen geschaut und ich habe André so geschrieben, ey, weißt du, was wir mal machen können? Voll das krasse Thema, hier der Anrufer und die Babysitterin. Und André meinte nur so, ey, das hatten wir doch schon. Und ich dachte, oh mein Gott, okay.
Das war tatsächlich sogar einer der allerersten Folgen, ja.
Ja,
ist aber
auch
lange her zugegeben.
Das stimmt, aber ich war auch überrascht, dass zum Beispiel in der letzten Episode hatten wir auch die Blue Whale Challenge angesprochen. Und da war ich überrascht, weil ich das Gefühl hatte, das war eine viel spätere Episode, aber es war ja, glaube ich, Nummer 5, wo ich dachte, oh holy Lord, ey, da haben wir das ja ganz schön früh mal behandelt.
Die war super früh, ja, ja.
Das hat mich auch echt überrascht.
Weil das damals auch so ein akutes Ding war, was halt in dem Moment halt aufkam. Und dann haben wir uns auch gleich reingestürzt.
Genau, so wie beim letzten Thema.
Wozu wir ja auch eine Umfrage gemacht mal hatten, so ein bisschen auf Insta und so. Danke auch nochmal für die ganzen Antworten, weil wir ein bisschen mal gefragt hatten, ob solche Themen natürlich, die auch sehr, weil schon auch einige geschrieben hatten, so von wegen spannendes Thema oder wichtiges Thema, kann ich aber nicht hören, ist mir zu nah an der Realität oder ist mir fast schon zu sehr True Crime und so. Und viele von euch haben geschrieben so, dass sie es halt tatsächlich skippen. Das ist auch völlig fein.
Natürlich.
Wenn das einfach zu nah geht oder eben, also viele, viele von euch hören uns ja, weil wir eben ja doch überwiegend zu 99%, auch wenn Franzi es manchmal anders gerne hätte, keine wahren Begebenheiten haben, ne? Der Wind und sowas. Mhm. Nein, aber natürlich, weil wir natürlich hauptsächlich eher fiktional sind und euch das halt, das ist halt so ein Gruseln im Safe Space, sag ich mal. Und True Crime ist natürlich was ganz anderes. Und das letzte Thema war natürlich sehr in der Realität verankert. Und wenn ihr da sagt, das ist nicht mein Ding, das muss ich leider aussetzen, völlig fein. Genauso haben aber ganz viele andere geschrieben, dass sie super dankbar sind. Auch gerade ne, Eltern haben uns geschrieben, wir haben es so von wegen, wir haben es gehört. Entweder wir kannten es noch nicht oder wir haben es auch vorher schon mal irgendwie Nachrichten gelesen, haben es mal mit unseren Kindern gesprochen zur Aufklärung, dies, das, danke für die Folge. Super lieb, tolles Feedback, danke auch dafür. Also beides absolut völlig fein und wir freuen uns über jeden, der die Folge gehört hat und das Thema wichtig fand, daraus was mitnehmen konnte. Wir respektieren aber auch jeden von euch, die sagen, da setzen wir einmal aus, wir möchten uns lieber bei fiktivem Grusel entspannen. Und das gibt's heute wieder.
Eben, eben. Und es ist ja auch so, ich habe das auch bei der Recherche vom letzten Thema bemerkt, dass das doch auch anders an die Substanz geht. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es Menschen gibt, die dann sagen, boah, ne, das kann ich mir echt nicht anhören. Da hat ja jeder so seine Themen, wo er halt sagt, ne, da passe ich. Und das ist völlig in Ordnung. Aber heute haben wir deswegen mal wieder eine richtig schöne, klassische, urbane Legende rausgesucht. Heute geht es, wie gerade schon gesagt, um die Skinwalker. Der ein oder andere hat den Begriff vielleicht schon gehört. Aber dann sprechen wir doch trotzdem mal darüber, auch wenn es die ein oder anderen vielleicht kennen. Was ist denn überhaupt ein Skinwalker? Und bevor wir generell auf das ganze Topic eingehen, ganz kleiner Einwurf. Ich weiß, ihr schaut schon ungeduldig mit den Füßchen. Es geht auch gleich los, aber in der heutigen Folge fallen sehr viele Begrifflichkeiten von indigenen Bevölkerungsgruppen und wir geben unser Bestes, alles richtig auszusprechen. Sollten wir aber mal vielleicht was nicht so gut aussprechen, bitte seht es uns nach. Ja, aber was ist denn ein Skinwalker? Ein Skinwalker ist eine Gestaltenwandlerfigur aus den Überlieferungen des indigenen Stammes der Navajo. Er ist ein Mensch, der durch dunkle Rituale die Fähigkeit erlangt hat, sich in Tiere zu verwandeln. Meistens wird dieser Mensch als Hexe oder Schamane beschrieben, der seine Macht missbraucht hat. In den Geschichten und Überlieferungen tritt er in der Regel nachts auf, streift durch die Wildnis und sucht die Nähe von Menschen. Skinwalker selbst stehen sinnbildlich für das Böse, für Tabubruch und für eine Macht, die nicht menschlich ist.
Ja, genau, das ist so ein bisschen der Umriss. Ich glaube, viele von euch haben den Begriff Skinwalker auch sicher schon gehört, wenn sie sich noch nicht tiefer mit beschäftigt haben. Aber ich glaube, den Begriff kennt man doch schon, wenn man sich so ein bisschen für Mystery und Co. Interessiert. Und ja, wir gucken mal rein, denn wo kommt das Ganze denn so ein bisschen her? Worauf führt es zurück? Wir haben schon ein bisschen was gehört. Also es kommt von dem Navajo-Stamm und in der Navajo-Sprache gibt es diesen Begriff auch hier wieder. Ich garantiere nicht für richtige Aussprache, ich versuche mein Bestes. Und zwar nennt das sich Yi Naltloshi, Und das bedeutet so viel wie auf allen Vieren gehen. Das Wort bezieht sich sinnbildlich auf den Begriff Pfotengänger, was also quasi Tiere wie Geflügel, also Hühner oder auch Paarhufer wie Rinder und Schweine ausschließt. Und manche indigenen Stämme bezeichnen die Skinwalker auch als Maizo, was eigentlich sowas wie Kojote oder großer Wolf bedeutet, aber auch gleichzeitig Hexe bedeuten kann. Ja, das sind doppeldeutige Begriffe. Und Skinwalker-Mythen entstanden innerhalb einer Kultur, die großen Wert auf Respekt vor Natur und auch Gemeinschaft legt. Und sie spiegeln Warnungen vor Missbrauch von Macht, Tabubruch und bösen Absichten wider. Die Gestaltwandler, also Skinwalker, treten bereits in den ersten Schöpfungsmythen auf. In der traditionellen Ursprungslehre der Navajo hat nämlich alles Leben einen göttlichen Anfang. Und es gibt so eine Unterwelt oder beziehungsweise Urwelt oder die erste Welt, die sei zunächst den Göttern und Ahnen vorbehalten gewesen. Sie haben 4 neue Welten hervorgebracht und davon die zweite, die Unterwelt, die ist so der, da ist so der erste Mann und die erste Frau und die beiden großen Kojoten erschienen. Also ein bisschen wie Adam und Eva plus Kojoten, kann man sich das vorstellen, ja. So natürlich Parallele auch zur christlichen Schöpfungsgeschichte hier. Und in dieser Unterwelt, die seien alle Kreaturen und Menschen der Magie kundig gewesen und hätten Hexerei betrieben und sich durch Inzest fortgepflanzt. Und Inzest, Mord und ähnliche schändliche Vergehen würden Menschen böse genug machen, um ihnen dann mit Hilfe von Ritualen schwarzmagische Kräfte verleihen zu können. Daher kommt das Ganze so ein bisschen, also so ein eine Ursprungserzählung, eine Ursprungslehre, die hier das Böse schon in dieser Unterwelt der Schöpfung mit diesen Skinwalkern quasi verbindet. Und ja, diese Legende dient quasi dazu, und das ist wieder was, was wir hier bei Ende mit Schrecken schon ganz oft hatten, vor allem als moralische Warnung und auch als Erklärung für unerklärliche Phänomene in der Natur oder plötzliche Gefahren. Und innerhalb der Navajo-Kultur gilt das Thema selbst auch als Tabu und über Skinwalker spricht man nicht. Ja, die nicht genannt werden dürfen quasi, ist ein Tabuthema und wird eben vor allem als Abschreckung genutzt. Dazu hören wir auch später noch was.
Ja, und bei den kulturellen Hintergründen kann man sagen, dass Gestaltwandler generell bekannt und auch gefürchtet in sehr vielen Naturvölkern sind. Denn die Skinwalker gibt es nicht nur bei den Navajo, sondern auch bei den Hupi und gelegentlich bei den Zuni. Skinwalker entstehen meist durch einen mächtigen Fluch und dieser Fluch kann einer Person auferlegt werden oder eben auch selbst gewählt sein. Und das steht meist im Zusammenhang mit Mord, Inzest und anderen schweren Vergehen, was Andrea gerade schon angeschnitten hatte. Magie und Hexerei sind hierbei oft tief in der Kultur verankert und Skinwalker gelten so ein bisschen als Gegenstück zu Heilern und Schamanen, also in Anführungsstrichen der guten Seite. Skinwalker an sich greifen Menschen oder auch Tiere an, schänden diese und fressen Leichen auf Friedhöfen und verstoßen damit gegen soziale und religiöse Tabus. Andere Völker berichten aber auch von guten Wolfsmenschen, die sie beschützen und sozusagen genau das Gegenteil darstellen. Die ursprüngliche Definition ist aber auf jeden Fall als böse und negativ konnotiert. Generell kann man sagen, dass Wölfe und Kojoten bei den Navajo allgemein für Hexerei stehen. Kojoten gelten so ein bisschen als Trickster und als Boten des Unheils. Aber trotzdem gelten diese Tiere trotzdem als heilig und sie zu töten gilt als Frevel. Und ein Skinwalker selbst entsteht durch das Tragen oder Überstreifen von Tier- oder Menschenhaut. Die Haut gilt hier als mächtiges Ritual- oder Zauberwerkzeug. Und diese Transformation, die durch das Überstreifen dieser Haut entsteht, verleiht Kräfte oder die Instinkte des gewählten Tieres.
Ja, soviel zur kulturellen Einordnung des Ganzen. Und jetzt kommen wir doch mal so ein bisschen so auf das Aussehen und die Merkmale von Skinwalkern. Und ja, wir haben es schon so ein bisschen gehört. Also meistens treten sie auf in der Gestalt von Kojoten oder Wölfen. Und sie sind auffällig durch ihre Größe und ihre hellen menschlichen Augen und also die Iris oder die Iriden der Skinwalker sind sehr prägnant. Daran soll man sie wohl gut erkennen können, weil sie keine normale Tier-Iris haben, sondern sie sind groß, leuchten und erinnern auch eher so an eben Menschen. Und manche ähneln auch modernen Werwolf-Beschreibungen. Ja, sie haben so Körper und Beine, sind wie ein Mensch, der Kopf und Pranken, aber wie Kojoten oder von einem Wolf und eben sehr behaart. Und sie können aufrecht auf 2 Beinen gehen und laufen, sind super schnell und wendig. Und in vielen Geschichten sind sie ja auch fähig, menschliche Sprache zu benutzen. In manchen Erzählungen können sie sogar die Gestalt kürzlich verstorbener Familienmitglieder annehmen, um sie zu täuschen und sich irgendwie Einlass zu gewähren, zum Beispiel auch.
Ja, und vorhin hatten wir schon ein bisschen was erzählt und haben immer von denen, der diesen Skinwalker-Fluch betreibt, haben wir erstmal ganz übergeordnet von Menschen gesprochen. Aber meistens ist die Entstehung das Werk einer älteren Frau, die meist auch als Hexe gilt. Und sie steht oft in Verbindung mit einem Schaman, der entweder die schwarze Magie anleitet oder selbst praktiziert. Der Einsatz gilt generell für kriminelle oder böse Zwecke, Jagd auf Menschen oder auch kannibalistische Handlungen. Die Hexe lebt meist versteckt in Höhlen und, ja, wie gerade schon erzählt, streift sie sich oft Tierfell oder Menschenhaut über. Die Voraussetzung hierbei ist, dass der Beschwörer zuvor ein besonders abscheuliches Verbrechen begangen hat, wie eben schon genannt Inzest, Mord an der eigenen Familie oder Kannibalismus. Fortgeschrittene Beschwörer können aber auch Menschen zu Skinwalkern machen. Und während des Tragens von Fell oder Haut kann sich der Skinwalker in das Tier oder auch die andere Person verwandeln, von dem oder der das Material stammt. Ist so ein bisschen Body Horror, kann man sagen.
Ja, absolut. Ja, sehr, sehr, sehr. Erinnert auch so ein bisschen an Leatherface oder so. Sich hier schön Gesichter anziehen. Nur in dem Falle wirst du auch zur Person komplett. Ja, das ist schon ganz schön düster. Ja, was das Verhalten angeht, gibt es halt zwei Abstufungen oder zwei verschiedene Typen. Einmal hast du halt, wenn so ein Skinwalker quasi im Dienst der Hexe oder eines Schamanen steht, also wenn jemand zum Skinwalker gemacht wurde, dann werden die so als Spione oder Auftragsmörder eingesetzt. Dann schleichen sie nachts in Dörfer, spähen durch Fenster, wie wir es auch in unserer unserem Einspieler so ein bisschen gehört haben. Und der kann auch in offene Häuser eindringen, um sie zu verwüsten oder auch Bewohner zu attackieren. Und manchmal klettert er auch auf Dächer und streut giftiges Zauberpulver in die Häuser ein, zum Beispiel durch den Kamin. Und dieses Pulver soll laut den Sagen aus Knochen ermordeter Kinder bestehen und Leute eben ausschalten oder betäuben. Und das Ziel des Skinwalkers in diesem Dienst der Hexe ist es eben, andere in den Wahnsinn zu treiben, Unglück zu verbreiten oder auch tatsächlich zu töten. Und dann gibt es eben die unabhängigen Skinwalker, die mit freiem Willen entweder sich selbst zu Skinwalkern machen oder darum bitten oder ja, auf jeden Fall, die das Ganze freiwillig tun. Und die Skinwalker, die das machen, die treiben sich laut den Legenden auf Friedhöfen herum, plündern Gräber, fressen Leichen, also betreiben Nekrophagie oder vergehen sich auch an Leichen, also Nekrophilie, auch ganz schön dark. Und manchmal jagen sie auch einsame Wanderer oder erschrecken sie eben nur aus Spaß, um eben Schabernack und Unheil zu treiben.
Sympathisch.
Sympathisches Hobby, so ein Skinwalker.
Ja, und diese Skinwalker-Legende gibt es bis in die heutige Moderne, kann man sagen. Also ich vermute, oder hatten wir ja schon anfangs kurz angesprochen, dass bestimmt viele von euch das Thema schon gehört haben. Und die Skinwalker sind auch häufig Thema in alten Kindermärchen, der Navajo oder der Hopi. Und ursprünglich wurden sie oft mündlich innerhalb von Familien überliefert, wie das so ihr ja schon kennt von urbanen Legenden. Und sie enthalten natürlich moralische Botschaften, wie die Warnung vor dem Bösen oder auch schwarzer Magie, der Abschreckung von nächtlichen Alleingehen. Und sie dienen sowohl der Erziehung als auch der Bewahrung kultureller Werte. Und auch heute werden die Geschichten rund um die Skinwalker noch mündlich und schriftlich weitergegeben. Und viele Kinder und auch Jugendliche, die in den Reservaten leben, glauben auch weiterhin an diese Legende. In den USA werden die Skinwalker, wie Andrea auch schon erzählt hat, oft mit Werwölfen gleichgesetzt. Da werden sie als Mischwesen aus Mensch und Wolf oder Kojote beschrieben. Und zahlreiche moderne Augenzeugenberichte, die es so geben soll, handeln von nächtlichen Begegnungen auf einsamen Landstraßen, wie ihr das ja auch schon im Einspieler gehört hat. Und im US-Bundesstaat Utah gibt es zudem eine sogenannte Skinwalker Ranch, die bekannt geworden ist, nachdem es dort angebliche Sichtungen gegeben haben soll. Und bekannt wurde diese zudem noch durch Bücher, Filme, Dokus oder auch Medienberichte.
Ja, wie wir zu Beginn schon gesagt haben, ne, also das haben wir natürlich hier bei urbanen Legenden ja schon in so vielen Folgen gehabt, ne, also auch hier wird die Legende heutzutage eingesetzt, so um Kinder, für Kindererziehung quasi. Abschreckung, ne, so ein bisschen begib dich nachts nicht da und dahin, da lauern die Skinwalker, dies, das. Das kennen wir ja aus diversesten Mythen und Legenden schon. Und ja, jetzt hast du schon den großen Begriff genannt, der fast schon eine eigene Folge für sich schon steht und der natürlich hier nicht fehlen darf, nämlich diese berühmt-berüchtigte Skinwalker Ranch in Utah, die in der Legenden-Community ja absolut berühmt-berüchtigt ist und zu der es sehr viel Material gibt, wie wir auch später noch hören werden. Und ja, die gucken wir uns jetzt auch noch mal im Detail ein bisschen an, was es mit der eigentlich auf sich hat in dem ganzen Thema. Und ja, wie schon gesagt, die liegt in Utah, genauer gesagt im Uintah County, nähe Ballard. Und die ist circa 200 Hektar groß, ist ein ehemaliges Navajo-Stammesland, ja, auf dem die steht. Und die Ranch ist bekannt für angebliche paranormale Phänomene und UFO-Sichtungen. Und der Name ist abgeleitet eben von den Skinwalker natürlich, der Navajo-Legenden, weil es in dem Umkreis überproportional viele angebliche Sichtungen gab und eben natürlich, weil es früher auch Navajo-Land war. Im 19. Jahrhundert wurden die Navajo selbst vom kriegerischen Volk der Ute vertrieben, die sich damals mit den US-Streitkräften verbündet hatten, um das Land für sich zu gewinnen und zu nutzen. Und in der Nähe befindet sich auch eine heilige Stätte der Ute, dieses Ute-Stamms. Und das Gelände selbst zeigt typische trockene Vegetation Utahs, ist halt so ein Wüstengebiet. Und es gibt auf dieser Ranch drei verlassene Gebäude, beziehungsweise, also wir hören gleich noch dazu, wem die Ranch so in den Jahren gehört und auch gehört und so weiter, aber per se wohnt da niemand mehr so richtig. Es gibt ein Gehöft 1, das ist so ein richtiges, ja, Art Forschungsgebäude, Überwachungsgebäude mit moderner Technik, von der aus man die ganze Ranch überwachen kann, mit Kamerasystemen und so weiter und so fort. Warum es das da gibt, hören wir auch gleich. Und in diesem Gebäude soll es auch zu elektromagnetischen Phänomenen kommen, die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann. Dann gibt es noch Gehöft 2 und 3, die stehen aber leer und haben auch keinen Nutzen mehr. Also insgesamt drei Gebäudekomplexe gibt es auf dieser Ranch.
Ja, und wir würden gerne mal ein bisschen tiefer in die Geschichte dieser Ranch eintauchen. Und ich fange einfach mal in der frühen Zeit an oder bei der ersten Besiedlung. Mhm. Denn der Legende nach sollen die Navajo nach der Vertreibung von ihrem Land einen Skinwalker-Fluch auf die Gegend gelegt haben, um sich halt an dem Volk der Ute zu rächen. Und seit mindestens der 1950er Jahre ist diese Ranch als Hochburg für UFO-Sichtungen und auch allerlei andere paranormale Phänomene bekannt. Die Ranch selbst wurde dann 1905 als Landgut gegründet. Der erste Eigentümer war ein Mann namens Monk Chevenot und seine Frau, die Angehörige eines Ute-Stammes war. Und zu dieser Zeit berichtete die Presse schon über seltsame Geräusche, die wie Explosionen klangen. Das sowohl tagsüber als auch nachts. 1914 wurde die Ranch dann teilverkauft an einen Mann namens Henry Linster. 1916 hat Monk Chevenot die Ranch dann endgültig verlassen. Und in den 1930er Jahren wurden dann auch erstmals Verstümmelungen von Vieh gemeldet.
Ja, da war schon sehr früh sehr viel los. Und die nächste Ära ist dann die sogenannte Myers-Ära von 1934 bis 1994. Und 1934 ging ein Teil der Ranch von Henry Litster an einen Kenneth John Myers über und Edith Child Myers, ein Ehepaar. John Myers hat von 1903 bis 1987 gelebt und Edith hat von 1905 bis 1994 gelebt und war ein kinderloses Paar und sie waren Angehörige der Mormonen und bewirtschafteten die Ranch über 50 Jahre. In den 70er Jahren, also ein großer Sprung jetzt, gab es Berichte über UFO-Sichtungen in der Lokalpresse im Gebiet der Ranch. Nach dem Tod von Kenneth Myers im Jahr 1987 bewohnte Edith Myers die Ranch dann alleine und später zog sie in ein Pflegeheim, in dem sie 1994 dann verstarb.
Ich möchte einwerfen, dass ich wirklich Respekt vor dieser Lady habe, denn ich würde nicht allein auf so einer Ranch wohnen wollen.
Das glaube ich dir aufs Wort, würde ich aber auch nicht.
Nee, also selbst wenn sie nicht mit gruseligen Sachen, also wenn man nicht sich gruselige Sachen darüber erzählen würde, aber ich finde, das ist so jeder Start eines Horrorfilms.
Mhm. So ein bisschen. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Definitiv, ja, sehe ich genauso. Und vor allem, wenn du dann eben jetzt noch hier schon gehört hast, in den 70ern UFO-Sichtungen, die ist da, es gab schon erste komische Dinge, auch damals schon. Von daher eine brave Lady. Und ja, danach, nach dieser Ära, ging das Ganze dann über an eine weitere Familie, denn im Jahr 1994, 95 verkaufen die Erben der Myers die Ranch an ein Ehepaar weiter, nämlich Gwen und Terry Sherman, die einen Rinderzuchtbetrieb dort aufbauen wollen. Bereits kurz nach dem Einzug passieren allerdings ungewöhnliche Ereignisse auf der Ranch, nämlich vor allem im April 1995, da kommt es nämlich zu Tötungen, Verstümmelungen und Ausweidungen von Kühen. Die Organe sollen dabei mit chirurgischer Präzision entfernt worden sein. Und der Verlust der Tiere beeinträchtigt natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der Ranch und des Familienbetriebs. Weitere Vorfälle gab es dann auch noch, wie zum Beispiel die mysteriöse Tötungen der Hunde der Familie, die auf der Ranch auch eben, also auch so Jagdhunde oder Zuchthunde, die auf der Ranch umkamen. Und im Juni 1996 berichtete das Ehepaar im Nachrichtenmagazin Deseret News, das ist ein lokales Utah-Nachrichtenmagazin, über ihre Erlebnisse. Und da haben wir jetzt einen Auszug aus diesem Artikel vom 30. Juni 1996. Also zitiere, ist übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Im April 1995 bekam die Familie einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Terry ging aus dem Haus, um nach einer Kuh zu sehen, die südlich des Hauses auf der Weide kalbte, als er Lichter auf der Weide bemerkte. Er dachte, es wären Freizeitfahrzeuge, vielleicht Kinder von einem benachbarten Bauernhof, die mit Quads unterwegs waren. Das ergab allerdings nicht viel Sinn. Die Ranch liegt abgelegen, 3 Meilen von der Hauptstraße entfernt und der Zugang ist durch einen Bach und einen riesigen Felsgrat versperrt. Zitat von Terry jetzt selbst: Die Lichter kamen hier unten runter und direkt über die Stelle, an der diese Kuh verstümmelt wurde, sagte Sherman und zeigte auf die Stelle, an der das erste UFO gesehen wurde. Weiterhin Zitat: Es flog über einige Pappeln hinweg, die wahrscheinlich 40 bis 50 Fuß hoch waren. Da wurde uns zum ersten Mal klar, dass es kein Wohnmobil war. Seine Frau, Gwen, sah das Objekt nicht, aber dafür etwas anderes ein wenig später. Zitat: Es sah aus wie Scheinwerfer, aber sie waren ein Stück vom Flugobjekt entfernt und es gab ein rot leuchtendes Ding, einen etwa 18 Zoll großen Kreis. Es hat einfach die ganze Seite des Berges wie am helllichten Tag beleuchtet. Ja, so viel zum Zeitungsausschnitt. Das haben die Shermans jedenfalls damals berichtet.
Ja, weiter geht es mit einem Mann namens Robert Bigelow. Der war ein Unternehmer und hat die Ranch 1996 für 200.000 US-Dollar aufgekauft. Bigelow selbst war zudem ein US-amerikanischer Milliardär und ein Hotelkettenbesitzer. Die Vorbesitzer, von denen André gerade erzählt hat, die Shermans machten dabei ein Verlustgeschäft und äußerten sich danach aber nicht mehr weiter zu den Vorfällen. Bigelows Interesse bestand sehr stark ausgeprägt in Parawissenschaft und Ufologie, was dann logisch ist, dass er diese Ranch für sich gekauft hat. Er ließ diese auch zunächst erstmal einzäunen und eine Forschergruppe des National Institute for Discovery Science, kurz die NIDS, untersuchte die Ranch daraufhin. Und dabei sollen unzählige Anomalien festgestellt worden sein. Die Frequenz anormaler Ereignisse soll aber ab 1999 dann zurückgegangen sein, weswegen die NIDS 2002 die Untersuchung einstellte. Und 2004 wurde die NIDS dann generell aufgelöst. Aber 3 Monate später kam es dann zur Gründung des Forschungsinstituts Bigelow Advanced Aerospace Studies, kurz das BAASS. Ist trotzdem ein Zungenbrecher. 2005 kam es dann zur Veröffentlichung des Buches Hunt for the Skinwalker, Science Confronts the Unexplained at a Remote Ranch in Utah. Und dieses Buch verschaffte der Ranch größere Bekanntheit. Die Autoren waren Colm A. Kelleher, der leitete unter anderem die NIDS-Untersuchung, und der Journalist George Knapp. Und auf dieses Buch wurde dann Geheimdienstoffizier James T. Leketsky bei der DIA, Defense Intelligence Agency, aufmerksam. Und nach dem Besuch auf der Ranch war er dann direkt von den anomalen Phänomenen überzeugt. Und infolgedessen untersuchte dann eine Pentagon-Forschungsgruppe die Ranch mit Beteiligung von Bigelow Aerospace. Und das alles war Tatsache Teil eines geheimen Regierungsprogramms auf Initiative von Senator Harry M. Reid hin, der ja einfach diese UFO-Sichtungen untersuchen wollte, die es da auf der Ranch häufiger gab.
Klingt halt wie so eine Akte X-Verschwörungsfolge.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen.
Die geheimen UFO-Untersuchungen der Regierung. Aber ja, das gab sie wirklich. Das ist belegt. Also die gab es wirklich. Also dass sich die US-Regierung ja auch für UFOs interessiert, das ist ja kein Geheimnis. Ja, und das war jetzt so die Entwicklungen bis 2016. Und jetzt ab 2016 bis heute ist es auch ganz spannend, denn 2016 verkaufte Robert Bigelow dann die Skinwalker Ranch für rund 500.000 US-Dollar an Adamantium Real Estate im Besitz von Brandon Fugel oder Fugal. Ich glaube, Fugel würde heißen. Der hat auch erstmal neue Sicherheitsmaßnahmen nochmal eingeführt. Nämlich zum einen hat er die Zufahrtsstraßen zur Ranch komplett gesperrt und auch das ganze Gelände noch mit mehr Kameras, Stacheldraht und Warnschildern übersät. Der Grund dafür ist einfach, er wollte die ganzen privaten UFO-Jäger und Skinwalker, Hunter und Co. von der Ranch fernhalten, weil sie inzwischen einfach in der Szene natürlich so eine große Bedeutung hat und wollte da ein bisschen für sorgen, dass nicht mehr so viele Schaulustige zu der Ranch kommen. Und Fugel ließ die Ranch als eigene Marke auch sogar eintragen komplett und begann mit Merchandising-Artikelverkauf. Also er hat das Ganze auch gleich als trotzdem als Businessmodell natürlich gewittert, weil er wusste, was für einen Stellenwert die eben in der Community quasi hat. Zudem ist Fugel auch ausführender Produzent und auch selbst Darsteller in zwei Serien des History Channels, die im Kabelfernsehen und als Streamingdienst laufen, nämlich The Secret of Skinwalker Ranch und Beyond Skinwalker Ranch. Also er hat da wirklich gleich komplett den, ja, den Verkaufsaspekt dieser Ranch auch ins Auge gefasst. Und anfangs war er auch selbst wohl Skeptiker, aber er hat mit der Zeit wohl auch selber dann da einiges erlebt und sagt heute, er glaubt an die Existenz paranormaler oder anomaler Phänomene auf dem Gelände. Ob das wirklich so ist oder er das nur sagt, um natürlich sein Franchise, sein Merchandise und seine Marke jetzt zu verkaufen, das sei mal dahingestellt.
Vielleicht sollten wir dich auch mal auf die Skinwalker Ranch schicken. Vielleicht ist dann deine Skepsis, die du immer so an den Tag legst, und deine Obsession mit Wintern mal ein bisschen davongeblasen. Haha, wie der
meinst
Wind.
Meinst du, die kann mich
ja
überzeugen?
Vielleicht. Wir hatten doch immer so eine Ende mit Schreckentour geplant, da fangen wir da an und dann ist die Quest dieser Reise dann André überzeugen, dass er aufhört, skeptisch zu sein.
Ja, das heißt, du lässt mich dann irgendwie eine Woche allein auf der Skinwalker Ranch.
Ja, richtig. Vielleicht tönt das auch dann. Du bist dann so voll open für solche Sachen und ich sag dann, nee, alles scheiße. Das gibt's gar nicht. Du hast recht.
Also Franzi, da drüben ist ein Licht runtergekommen und da vorne ist ein Skinwalker hergelaufen. Du dann so, erzähl keinen Scheiß.
Ja, so, das war der Wind. Erzähl mir keinen Mist.
Das war ein Kojote und das andere war ich mit der Taschenlampe. Ach so.
Richtig.
Aber das wäre geil. Ende mit Schrecken, Live-Show auf der Skinwalker Ranch.
Ey, vielleicht kann man sich in die Serie einkaufen und sagen, hey, guck mal, lasst uns doch mal eine Nacht auf dieser Ranch bleiben oder eine Woche und dann gucken wir mal.
Das wäre funny.
Und der sagt natürlich, das kostet nur 3 Millionen Dollar oder sowas.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Vermute ich
wahrscheinlich
auch mal.
Genau das. Also ich glaube, die 500.000, die er da bezahlt hat, die wird er, glaube ich, auch wieder reinholen wollen. Ja.
Mhm. Aber die Shermans haben da auf jeden Fall ja einen Wind rausgemacht mit dem Verkauf, das muss man mal sagen.
Ja, das schon, ja.
Ja, auf jeden Fall würden wir aber noch gerne über angebliche, das hat André übrigens geschrieben, paranormale Aktivitäten reden,
hey,
die sich auf der Ranch zugetragen haben sollen.
Sie sind nicht bewiesen, deswegen schreibe ich angebliche, natürlich.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich stolper nur gerade drüber und denke so, oh ja, angeblich, ja, ja. Nein, aber wie André schon erzählte, berichteten die Shermans in ihrem Erlebnisbericht 1996 von einer Vielzahl an ungewöhnlichen Vorkommnissen auf der Ranch. Und nach Angaben von Kelleher und Knapp, nach ihren Forschungen wurden knapp 100 Vorfälle gesehen oder untersucht. Und dazu gehörten unter anderem folgende Phänomene. Am Himmel erscheinende unidentifizierte Flugobjekte, also UFOs. Dann Leuchtkugeln, sogenannte Orbs in verschiedenen Farben und Größen. Dann soll es außerdem zu Spukerscheinungen, Poltergeistphänomenen und auch Kornkreisen gekommen sein. Außerdem wurden wurmlochartige Portale beschrieben, aus denen Flugobjekte und unbekannte Wesen ausgetreten sein sollen. Es kam zudem zum Hören von Stimmen auf Englisch und in unbekannten, mutmaßlich indigenen Sprachen. Außerdem sollen immer mal wieder Objekte verschwunden sein und diese sollen dann an anderen Stellen wieder aufgetaucht sein. Und was wir ja auch schon hatten, war die Tötung, Verstümmelung und auch das Verschwinden von Tieren. Dazu zählen 7 Kühe der Familie Sherman, von denen 2 später tot und verstümmelt aufgefunden wurden. Weiterhin sollen die 3 Hofhunde der Shermans durch Kontakt mit leuchtenden Kugeln einen Stromschlag erlitten haben und diese sollen daraufhin lebendig verbrannt sein. Es gab außerdem Erscheinung großer Kryptide bzw. werwolfartigen Wesen mit stechend roten Augen, die angeblich unversehrt blieben, wenn sie von Kugeln getroffen wurden. Das sind dann die sogenannten Navajo-Skinwalker, um die sich die Folge ja auch dreht. Es soll außerdem unsichtbare Objekte gegeben haben, die zerstörerische Magnetfälle ausstrahlten. Und einige an den Untersuchungen beteiligten Personen berichteten, dass paranormale Erlebnisse und UFOs, die nach dem Besuch der Ranch bis nach Hause verfolgen sollten. Das ist der sogenannte Hitchhiker-Effekt. Und Besucher der Skinwalker Ranch sollen Tatsache an gesundheitlichen Problemen wie Übelkeit, Entzündungen oder Schwellungen gelitten haben, die in einem Fall sogar lebensbedrohlich gewesen sein sollen. Also gar nicht so ohne.
Absolut. Und ich muss sagen, diese ganze Liste, also es ist schon exorbitant viel, finde ich. Mhm. Also es liest sich halt wirklich wie die Checkliste, die ultimative Checkliste für alles, was irgendwie Paranormales passieren kann auf deiner Ranch so. Es ist ja wirklich alles passiert. Also fehlt ja eigentlich wirklich gar nichts mehr.
Na, der Mothman.
Na gut,
auf den gebe ich zu, habe ich die ganze Zeit gewartet.
Stimmt, du hast schon recht. Es wäre nicht gut, also wenn der Mothman was auf sich halten würde, würde er auf der Ranch mal vorbeigucken.
Ja, oder er denkt sich halt so, nee, also das ist mir zu Mainstream. Ich bleibe auf meiner Brücke sitzen. Wirklich, habe ich keinen Bock drauf.
Wenn ihr euch da alle prostituieren wollt auf der Farm, ich bin da raus.
Richtig, der hat noch Klasse.
Den Rudelspuk tue ich mir nicht an. Ja, da fehlt wirklich nicht mehr viel. Dann haben wir wirklich das gesamte Ende mit Schrecken-Bingo voll auf der Ranch. Ist schon ganz schön viel, ja. Und unter den beteiligten Forschern, unter anderem ein John B. Alexander, ein pensionierter Oberst der US-Armee, der war eben dabei und das Ziel eben dieses NIDS, wo er auch Teil war, war ein wissenschaftlicher Standardansatz, ja, also zur Sammlung harter Fakten und Daten, hat er nochmal betont. Also sie wollten schon wirklich handfeste Beweise natürlich sammeln und sich da jetzt nicht auf irgendwelche angeblichen Augenzeugen verlassen. Die Forscher gaben dann aber auch zu, Schwierigkeiten gehabt zu haben, Beweise für wissenschaftliche Veröffentlichungen zu sammeln. Hm. Ja, da sind wir halt wieder, ne?
Bei ja, ja, der, da freust du dich großen, jetzt, ne?
Ja, das muss ich ja dann machen. Ich muss Beweise sammeln. Mhm. Es fehlen einfach fotografische oder filmische Beweise. Und das führte auch eben natürlich zu Zweifeln, weil da haben wir das Thema ja auch wieder, ne? Es passieren laut unserer Liste, die wir jetzt gehört haben, jede Nacht muss ja ein anderes kryptides Wesen durch den Garten gesprintet sein. Und sie hatten ja eben da Überwachungssysteme, sie hatten bestimmt auch irgendwie eine Kamera oder sonst irgendwas vor Ort, wenn sie da schon irgendwie Gelder hatten und eine Organisation und auch Leute von der US-Armee dabei waren. Da war sicher eine Kamera vor Ort irgendwo. Aber keins dieser Phänomene ist eben wirklich festgehalten worden. Und 1996 hat auch der Skeptiker James Randi einen Award verliehen, nämlich den Pegasus Award an Bigelow, für die Finanzierung der Ranch und Unterstützung umstrittener Untersuchungen. Also selbst ein Skeptiker hat aber immerhin gesagt, hey, du kriegst trotzdem, also ich lobe dich dafür, ich preise dich dafür, dass du zumindest versuchst, hier das Ganze wissenschaftlich eben voranzutreiben, weil es ja auch tatsächlich ein Interesse daran einfach gibt, auch der Öffentlichkeit. Und 2023 hat der Ufologe Barry Greenwood kritisiert, dass eben weiterhin klare Beweise fehlen. Und er bezeichnete diesen ganzen Bericht, der aus diesen Forschungen entstanden ist, als Verkauf von Glauben und Hoffnung. Also er sagt halt, das ist alles schön und gut, dass es da niedergeschrieben ist, das ist schön und gut, dass die Shermans das behaupten, aber diese NIDS und die ganzen Untersuchungen haben eben wirklich nichts Handfestes geliefert. Da jetzt zu behaupten, das wäre irgendwie alles, ja, hätte Hand und Fuß, ist einfach nicht gegeben. So ist der Stand der Dinge einfach. Es gab viele Forschungen, aber bis heute gibt es zu all diesen Dingen, die da passiert sein sollen, keinerlei handfeste, wirkliche Beweise.
Und was ich übrigens super traurig finde, wir haben jetzt die ganze Geschichte dieser Ranch durchgenommen und ich denke mir die ganze Zeit, gebt dieses Land doch einfach dem Navajos, den Stamm ja. zurück. So, ja. Das wird verkauft und geforscht und Serien draus gedreht und ich denke mir einfach, ey, gebt das Land doch den Menschen zurück, denen es eigentlich gehört. Aber dann könnte man ja kein Geld verdienen.
Ja.
So, das muss ich kurz einwerfen, das macht mich wütend.
Nee, absolut, das ist vollkommen richtig. Es wurde ihnen damals genommen und sie haben es nie zurückbekommen, offiziell, genau.
Aber vielleicht erleben wir noch, dass das passiert.
Weil das wäre wirklich ein Zeichen.
Ja, finde ich, find ich auch.
Der aktuelle Besitzer, der Brandon Fugel, wenn der einfach auch mal ein Zeichen setzen würde, würde sagen, er gibt das Land, er kann ja die Ranch behalten, aber er kann das Land ja als Zeichen, könnte er ja zurückgeben.
Richtig.
An Navajo nachfahren oder so. Und das wäre ein schönes Zeichen und hätte dann zumindest auch diesen Geschmack weg, dass das Land eigentlich ursprünglich eben mal geraubt wurde durch diesen Kriegerstamm.
Richtig, ja. Weil wenn man das so sieht, ist es eigentlich ziemlich traurig, aber naja.
Absolut, ja.
Es zeigt sich ja bei vielen, zeigt sich ja, dass ja einfach die meisten indigenen Völker in Reservaten leben und sie einfach ihr Land nicht wiederbekommen.
Total. Und ich meine, er macht ja Geld mit diesem, ist auch mit diesem Skinwalker-Begriff, der ja, wie wir heute gelernt haben, auf dem Navajo-Glauben halt fußt und er macht Geld damit, aber das ganze Land gehört ihnen halt nicht mehr.
Da fällt mir ein Fun-Fact ein. Der hat was mit Twilight zu tun, zum Thema so Menschen machen sich mit indigenen Geschichten, Legenden, wir machen damit Geld. Nagelt mich nicht auf diesen Fakt fest, aber eine gute Freundin hat mir erzählt, es gibt ja Twilight. Stephanie Meyer, die Autorin hier, diese wunderschöne Glitzervampir-Geschichte, super toll. Und in den Büchern oder auch in den Filmen kommen ja die Quilute vor, was ja auch ein indigener Stamm ist, der wirklich existieren soll. Und die soll wohl da auch Dinge aufgekauft haben, dass dieser indigene Stamm jetzt wohl Geld an sie abgeben muss, wenn sie ihre eigenen Sachen verkaufen, um sich zu finanzieren.
Ach, okay, ja. Das ist ja krass, das wusste ich nicht.
Ja, also nagelt mich nicht drauf fest, das fiel mir gerade ein, also wenn da jetzt irgendwas nicht hundertprozentig stimmt, aber das hat mir meine gute Freundin erzählt und da war ich ein bisschen geschockt, aber daran musste ich gerade ein bisschen denken und ich denke mir,
ja gut. Ach, das ist ja interessant.
Ja, Menschen haben da keine Scham. Einfach,
nee, überhaupt nicht.
Wenn es darum geht, dann so, eine Geschichte von einem indigenen Volk, die nutze ich doch mal.
Hm.
Ja, damit mache ich jetzt meine Kohle. Und das finde ich super ekelhaft.
Ja, sehe ich genauso. Das ist leider wirklich sehr schwach.
Naja, total, total. Aber kurzer Twilight-Auszug. Wobei, es passt ein bisschen, weil wir kommen jetzt zum Punkt Medien. Denn man kann sich vorstellen, so ein Thema wie Skinwalker wird in den Medien, in diversen Medien natürlich hier und da aufgegriffen. Und als allererstes muss ich da mal über TikTok sprechen, Tatsache. Denn da gibt es wirklich unzählige Videos zum Thema Skinwalker. Und ich kann auch sagen, ich war schon das ein oder andere Mal im Skinwalker-Algorithmus drin. und es ist wirklich gruselig. Ich habe heute gerade noch mal reingeschaut und die Videos sind wirklich spooky. Denn da werden häufig Haustiere gezeigt, die sich auffällig verhalten. Das sind dann meistens Hunde, was ja auch passt, die dann zum Beispiel aber auf zwei Beinen laufen oder halt wirklich so einen ganz starrenden, fixierenden Blick haben. Und manchmal bewegen sie sich aber auch so unnatürlich, so ein bisschen The Grudge-mäßig, falls ihr die Filmreihe kennt, dass sie sich einfach gruselig verhalten. Aber es gibt auch Videos, wo zum Beispiel auch Wildtiere, wie zum Beispiel Rehe, gezeigt werden, die sich auch nicht ihrer naturgegebenen Art verhalten. Und ja, es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen, wenn man TikTok hat, weil die Videos sind zum Teil echt spooky, muss ich wirklich sagen. Und man muss auch, also ja, wie die gemacht werden, andere Geschichte. Aber es gibt auch sehr viele billige AI-Videos mittlerweile mal dazwischen gehauen. Aber es gibt auch viele, die wirklich super gruselig sind. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe dann unsere Kitty Cats auch mal ein bisschen skeptisch mit so einem Bombastic-Seite angeguckt und denke mir so, bitte, bitte verhaltet euch nicht so. Also Katzen verhalten sich ja generell manchmal ein bisschen spooky. Aber ich hoffe nicht, dass sie irgendwann auf zwei Beinen rumlaufen. Aber,
oh Gott, will ich rausrennen.
Ja, für die Leute, die TikTok haben, es ist ein gruseliges Ding. Kann man so sagen. Und die Videos sind kurz. Von daher kann man da schnell so durchscrollen, wenn man mal ein bisschen Bock auf Doomscrolling hat.
Ja, natürlich gibt es auch weiteren Content auf unserem lieben Portal YouTube. Wie üblich. Es gibt einige Kurzhorrorfilme, die das Thema Skinwalker aufgreifen. Und wir haben uns auch ein paar angeschaut, damit ihr es nicht machen müsst. Denn wie immer sind auch einige davon weniger lohnenswert. Ne? Ihr wisst das auch aus anderen Folgen. Natürlich gibt es auch viel, viel qualitativ wenig Wertiges, sage ich mal.
Wobei man sagen muss, dass Short-Horror-Movies auf YouTube immer besser werden von der Qualität
her. Absolut.
Das ist richtig krass zum Teil.
Das auf jeden Fall. Gibt ja auch richtig professionelle mittlerweile, also das heißt schon länger, aber gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja. Mittlerweile gibt es ja wirklich auch viele, viele junge Filme machende, die über YouTube einfach entdeckt werden, mhm. weil sie da eben ihre Kurzfilme halt veröffentlichen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja, wir haben einen gefunden, den möchten wir euch auch so ein bisschen ans Herz legen und vorstellen. Der nennt sich Skinwalker natürlich vom Kanal Ben Gorn. Und es ist ein recht neuer Film, der am 26. Juli diesen Jahres hochgeladen wurde. Der Kanal hat zwar nur 378 Abonnenten, aber der Film selbst hat 177.000 Aufrufe und ist 12 Minuten lang. Der Film hat bei dem LA Underground Horror Festival 2023 einen Award für die beste Performance gewonnen und war Semifinalist, also quasi vorletzter oder beziehungsweise nein, zweiter Platz, so rum, nicht vorletzter, zweiter Platz bei der Stage 23 Short Film Competition und wurde als Honorable Mention bei der One Reeler Short Film Competition gefeiert. Also hat auch schon einige Preise auf Festivals auf jeden Fall abgeräumt. Der Film hat eine gute Qualität. Und ist wirklich sehenswert und werden wir euch auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Es geht da drin um zwei Brüder, die das Verschwinden von Dorfbewohnern aufklären wollen. Und ja, schaut es euch mal selber an, findet ihr in den Shownotes den Link.
Ja, ein weiterer Kurzfilm, der, ja, den man sich auch mal anschauen könnte, ist The Skinwalker Tape vom Kanal Taser Webs. Der wurde am 4.4.2023 hochgeladen. Der Kanal hat 5.030 Abonnenten, so um die Drehe. Der Film selbst hat 47.000 Aufrufe und ist Tatsache nur 5 Minuten lang. Also den kann man sich anschauen. Und in dem Film geht es ganz kurz gesagt um zwei Freunde, die im Jahr 1989 wandern gehen und alles mit so einer kleinen Kamera aufnehmen und ja, dann beim Wandern auf ein seltsames Wesen stoßen. Ja, der ist ein bisschen trashy, aber den kann man sich mal angucken, wenn man mal so 5 Minuten ein bisschen Langeweile hat. Aber man merkt, dass der sich auch sehr auf dieses Ranch-Ding bezieht, weil dieser Wanderweg ist zum Beispiel auch so ein Ödland, was dann wahrscheinlich zeigen soll, ja, das ist übrigens Utah. Die sind bestimmt in der Nähe von der Ranch. Was ja aber gut aufgegriffen ist, muss man sagen.
Ja, haben wir gehört. Das stimmt. Ja, es gibt noch einen weiteren. Und der nennt sich A Hollow Tree Skinwalker Movie vom Kanal Cathal Fitzpatrick. Wurde hochgeladen am 16. Juni 2023. Der Kanal hat 14.300 Abonnenten. Und der Film hat über 3 Millionen Aufrufe und ist ca. 22 Minuten lang. Das Ganze ist eine Low-Budget-Produktion von StudentInnen und ist ein ja, Proof-of-Concept-Film, also was ich eben auch gesagt habe. Ne? Man reicht eben was ein, was dann vielleicht entdeckt wird, womit man dann mehr machen kann und so weiter. Und im Film geht es um eine Postapokalypse, in welchem die Gefahr von Skinwalkern ausgeht, wobei auch Elemente von sogenannten Mimics einfließen, falls euch das was sagt. Auch ein Thema, was Franzi ja gerne mal hier besprechen würde,
ja. Ich weiß. Annika und ich haben, also meine Freundin und ich, wir hatten Mimic. Wirklich? Ja, wir hatten einen Encounter, möchte ich schon mal sagen. Also ich habe eine Geschichte dazu.
Im Garten, ne?
Ja, nee, nicht im Garten, aber bei uns in der Umgebung. Das war wirklich sau unheimlich, okay. Aber das erzähle ich jetzt nicht.
Ja, okay, also ja, wir machen mal eine Mimik-Folge, ich sehe schon. Ja, auf jeden Fall auch sehr sehenswert, wird ebenfalls verlinkt. Schaut es euch mal an, ein weiterer, doch sehenswerter Skinwalker-Film.
Ja, und natürlich gibt es auch Spielfilme, sogar diverse Filme rund um die Skinwalker, wobei sich viele auch eher ein bisschen an dem Namen bedienen als ja an der urbanen Legende selbst. Zum Beispiel gibt es einen Film namens Skinwalker Ranch, natürlich, aus dem Jahr 2013. Das ist ein, wie für das Jahr üblicher, Found-Footage-Horror-Film von den Regisseuren David McGinn und Steve Burke. Und der Film begleitet ein Investigativteam, das das Verschwinden eines Farmersohns in Utah aufklären möchte. Und da in dem Film soll es wohl auch um UFOs gehen und auch um die Skinwalker, also alles, was auf der Skinwalker Ranch gesehen wurde. Dann gab es 2006 noch einen Film namens Skinwalkers. Die Regie führte James Isaac, der unter anderem den fantastischen Film Jason X gedreht hat. Und das ist ein Horror-Fantasy-Film, der aber dann halt eher diesen Werwolf-Mythos aufgreift. Und ich bin ein bisschen hooked, weil das sind Biker-Werwölfe. Vielleicht muss ich mir den mal angucken. Ich weiß nicht, ob du den kennst, André. Aber
Nein.
Aber bei Biker-Werwölfen war ich ein bisschen in. Muss ich zugeben.
Ja, kann ich verstehen. Klingt auf jeden Fall sehenswert.
Richtig. Und dann gab es 2002 auch noch mal einen Film namens Skinwalkers. Das war tatsächlich ein Fernsehfilm, bei dem Chris Eyre Regie führte. Und der Film selbst basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tony Hillerman aus dem Jahr 1986 und wurde Tatsache 2002, wo er ausgestrahlt wurde, der bestbewertetste Film auf dem Sender PBS. Also der muss wohl richtig gut sein. Und da geht's, ich habe da mal ganz kurz reingelesen, wurde so um zwei Polizisten, die da auch paranormale Geschehnisse erforschen, aber der soll echt gut sein. Ich war ein bisschen überrascht, weil das Cover sieht super trashy aus. Und ich dachte mir so, okay, ja, nehme ich das mit rein. Aber der soll wohl gut sein. Und es gibt neben den dreien halt noch unzählige Filme, aber zu den meisten findest du auch einfach nur den Titel. Ende.
Ja.
Und das sagt, glaube ich, viel über die Qualität aus.
Ja, ich kenne tatsächlich gar keinen von denen, muss ich sagen. Also den von 2006, den habe ich schon ewig auf der Watchlist. Das Plakat ist glaube ich, auch so das, was man vielleicht kennen könnte. Mhm. So eine Frau von der Seite drauf mit so wehenden Haaren irgendwie, mit so aufgerissenem Maul irgendwie. Das habe ich schon super oft gesehen, das Plakat. Aber der soll auch nicht gut sein. Der hat irgendwie Durchschnittswertung von 2,2 auf Letterboxd von 5. Also ja, glaube ich, unter Erwartung. Mhm. Aber ja, ich fand, also von den ganzen Skinwalker-Filmen habe ich jedenfalls auch noch keinen gesehen. Es ist das gleiche wie beim Bunnyman. Man stößt immer wieder mal drauf, aber bisher habe ich da jetzt noch nicht so den Need gespürt, da mal reinzugehen, weil die halt wirklich alle von der Qualität eher durchwachsen sind. Aber ja, der von 2002, wie du sagst, das ist auf jeden Fall von denen allen der bestbewertetste auch. Mhm. Wobei es eben auch wirklich ein Fernsehfilm ist. Ich glaube, der ist rein als von der Qualität her jetzt auch nicht der beste, aber wenn er gut gemacht ist, warum nicht?
Ja, richtig. Was mich wundert, also ich habe dazu nichts gefunden, bitte korrigier mich, aber ich habe die Serie nie gesehen, Schande, dass es da keine Supernatural-Folge zu gab.
Das hat mich auch gewundert.
So, ich habe da geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Und eigentlich haben wir das so häufig in unseren Episoden, dass da solche urbanen Legenden aufgegriffen werden. Das fand ich strange, aber gut.
Ja, hat mich auch total gewundert. Also, weil eigentlich gibt's ja wirklich alles bei Supernatural.
Richtig. Also, wenn ich einen Film darüber drehe, wir müssen erstmal weitermachen, aber ich habe eine Filmidee zu der Ranch. Pass mal auf.
Na, ich meine, es wird ja oft sehr nah immer genannt, auch mit, das haben wir jetzt nicht wirklich explizit heute drin, aber es gibt ja so eine Art Verwandtheit, eine leichte zum Wendigo.
Stimmt.
Und also ein Wendigo gab es auf jeden Fall bei Supernatural, ich glaube, direkt in der ersten oder zweiten Folge, damit haben sie quasi angefangen. Und der hat ja Parallelen zum Skinwalker. Vielleicht müssen wir auch mal irgendwann eine Wendigo-Folge machen.
Ich wollte gerade, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, ja, die hatten wir ja schon, aber haben wir auch noch nicht. Da müssten wir vielleicht, ich glaube, man könnte sogar Mimics und Wendigos, weil Mimics sind ja auch wobei Mimics ist eher so Vampir-Mythos. So ein bisschen.
Ja. Lesen wir uns doch mal ein bisschen ein, ob sich das anbietet, das auch zusammen zu machen, aber im Zweifelsfall gibt es zu jedem Wesen eine eigene Lore, also können wir auch getrennt machen. Aber ja, nee, Wendigos hatten wir nämlich auch noch nicht und viele vergleichen immer so Wendigos und Skinwalker auch so ein bisschen miteinander. Aber deswegen, also Wendigos hatten Supernatural auf jeden Fall. Gab es ja zum Beispiel auch in Videospielen über Until Dawn und so weiter oder bei dem Film jetzt auch, bei dem Kinofilm Until Dawn gab es ja auch Wendigos. Aber Skinwalker, glaube ich, wurden so dann nie benannt. Mhm. Die wurden einfach anders genannt quasi, ja. Ja, aber ja, zum Thema Serien noch hier ein Anhängsel, nämlich da haben wir hier das Geheimnis der Skinwalker Ranch und das müsste ja dann die Serie sein von dem aktuellen Besitzer der Ranch.
Richtig, der spielt auch mit.
Brandon Fugel, genau, der spielt auch mit. Ist halt eine typische Reality-TV-Serie, wo ein investigatives Team paranormale Geschehnisse erforscht, natürlich auf und um die Ranch herum, läuft seit 2020 die Serie und hat bereits 6 Staffeln mit insgesamt 72 Folgen und eine 7. ist auch schon angekündigt, also die Ranch erfreut sich offensichtlich nach wie vor großer Beliebtheit und es gibt außerdem, wie auch vorhin schon erwähnt, seit 2023 auch einen Spin-Off namens Beyond Skinwalker Ranch, die auch schon 3 Staffeln hat, also da hat er wirklich ein richtiges MCU der Skinwalker erfunden.
Aber ich habe halt, wo ich das gelesen hatte, dachte ich so, come on, das ist beliebt, aber gut, solche Serien sind ja auch wirklich beliebt. Ich weiß gar nicht, wenn es die auf Netflix gäbe, ich würde es mir reinjockeln, ne? Mal so mit Langeweile.
Ja, so Ghost Hunter, paranormale Investigator-Serien, die haben ja eine ganz eigene quasi Fanbase. So. Das, ich glaube, die gucken alles, ja.
Das glaube ich auch, aber ach Gott, ja. Ich würde natürlich auch einen Film darüber drehen, wenn ich das könnte. Also Filmrechte gerne bei mir anfragen, falls irgendein Filmteam zuhört. Und mein Film würde so enden, dass die Navajo auf jeden Fall ihr Land wiederbekommen. So, das wäre.
Das finde ich gut.
Ja, nee, das war auf jeden Fall der Outcome. Und ich weiß nicht, also auf jeden Fall wäre der, den die Ranch jetzt gehört, der wäre der Bösewicht vom Film. Und einfach alle paranormalen Geschehnisse, die wären natürlich echt. weil, ne? Und die würden einfach ihn, die wollen ihn einfach von der Ranch vertreiben, weil sie möchten, dass diese indigene Gruppe einfach ihr Land wiederbekommt. Punkt.
Das finde ich super.
Oder?
Würde ich gucken.
Danke. Das wäre dann eher so ein deeper Horrorfilm. Mit wenig Horrorelementen, aber der wahre Horror wäre darin, dass der Typ einfach ein Bösewicht ist.
Dass er ihn das Land geraubt hat, nicht wiedergibt.
Richtig. Und ich glaube, er würde dann den Navajo die Schuld geben und sagen, ihr macht das einfach nur, um mich zu vertreiben, aber es stimmt halt wirklich. Selbst die Aliens wollen helfen. So, weil die halt sagen, also Menschen gehen gar nicht, wir helfen dieser...
Alle paranormalen Wesen und Entitäten, die sich auf dieser Ranch befinden, schließen sich zusammen und gehen gegen die bösen Kapitalisten vor.
Richtig.
Um den Navajo ihr Land wiederzugeben.
Ja, genau, das wäre mein Film.
Boah, das ist cool.
Danke.
Das pitchen wir dem History Channel. Ah nee, dann verliert der Typ wieder Geld.
Ja, richtig, das machen wir dann selbst.
Er wird ja auch keinen Film gegen sich selbst drehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ah, wobei, solche reichen Leute sind noch manchmal ein bisschen, nee. Aber das wäre meine Filmidee auf jeden Fall.
Ja, das finde ich gut.
So.
Das finde ich gut.
Kann man auch einen Teil 2 machen. Ich wüsste zwar nicht, worum der sich drehen würde, aber das denke ich mir noch aus.
Naja, dann kommen, in Teil 2 kommen, werden die alten Geister von dem Jute-Clan wiederbelebt und die wollen sich dann wieder das Land wieder zurückholen. Und dann gibt es einen Kampf zwischen den ganzen Kreaturen und Aliens gegen die Rachegeister der Jute. Also zwei paranormale Fronten clashen gegeneinander.
Aber das wäre dann so einer, der direkt so auf die DVD geht oder Blu-ray. Weil der ist dann so, dass die Leute sagen, nee, der erste Teil war ein Meisterwerk, der hat 5 Oscars gewonnen, natürlich, so. Aber der zweite Teil ist dann schlecht, weil dann kommt dann nur so ein schlechter, so ein
Cash-Grab.
Ja, genau, dann sagen alle, boah, echt enttäuschend.
Boah, ey, nee, der gehört in die Grabbelbox bei Mediamarkt für 3 €.
Richtig, genau. Dem Film dann denkst du, oh Mann, ey, damals war es echt gut. Aber jetzt
aber gleichzeitig wird das auch so ein Film, der dann nach so 5 bis 10 Jahren wird er nochmal so wiederentdeckt. Und dann kriegt er so eine Untergrund-Fanbase, die ihn dann trotzdem hochleben lässt.
Ah, das kann er, ja.
Weil erst trampeln alle drauf und dann irgendwann entdecken die Leute doch noch, dass er eigentlich auch seine Qualitäten hat.
Und dann kommen das die Leute, die bei der Comic-Con dann da sitzen, wo dann 3 Leute ein Autogramm holen.
Genau.
So, weil sie voll Fan sind und sagen, oh mein Gott, das war der beste Film, das haben die einfach noch nicht verstanden. Die
Deepness. Da sitzt dann der Hauptdarsteller aus Teil 2 sitzt dann ganz hinten links in der letzten dunklen Ecke.
Richtig.
Mit so einem, wie immer auch der Film heißt, Teil 2 Plakat und fragt sich, was er mit seinem Leben falsch gemacht hat.
Genau. Aber natürlich würden die Einnahmen des Films, das ist übrigens auch, das finde ich, die Einnahmen des Films würden natürlich dann an die Navajo gespendet werden. So, ja. Wenn man sich schon an ihren Geschichten bedient, möchte ich dazu sagen. Und kurzer Fun Fact, den habe ich vergessen aufzuschreiben, zu der Skinwalkers, zu dem Fernsehfilm von 2002, da wurden auch nur indigene SchauspielerInnen genommen und gecastet.
Ah, okay.
Tatsache.
Nice.
Ja, wollte ich mal ganz kurz dazu erzählen, das habe ich ganz vergessen aufzugreifen, was ich sehr gut finde.
Ja, das mag ich auch immer gerne, wenn man darauf achtet, ja.
Genau, das war noch so ein Fact, cool, den ich dazu gelesen habe, der mir da gerade einfällt.
Ja, ich habe auch gerade noch mal geguckt nebenbei, weil ich es auch eben nicht mehr auf dem Schirm hatte. Die Skinwalker Ranch Serien, wenn man dem Kapitalisten Geld geben will, ja, nicht zumindest nicht ihm direkt, aber die kann man auch in Deutschland gucken über den deutschen History Channel. Den kann man ja irgendwie bei hier so Waipu und solchen Online-TV-Streaming-Diensten kann man ja auch Pay-TV-Sender buchen. Den gibt's auch in Deutschland und da gibt's auch alle Staffeln, ja.
Alle 6. Mir ist echt, also ich habe echt gedacht, ich guck nicht richtig. Als da stand 6 Staffeln, dachte ich so, nee, come on.
Wie gesagt, von diesen ganzen paranormalen Investigator-Serien gibt es immer so super viele Staffeln. Ich glaube wirklich, wie gesagt, wer da Fan ist, so die Hardcore-Fanbase, die guckt da alles weg, glaube ich.
Ja. Ich habe auch mal ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Das ist auch so eine Paranormal-Ghost-Hunting-Serie oder mit so einer Medium-Lady. Die hat so blonde Locken und lief, glaube ich, auf TLC. Und das habe ich mal durch Zufall, wirklich, wirklich nur durch Zufall, das müsst ihr mir glauben, habe ich da mal reingeschaltet. Und das war aber auch so richtig trashy. Da geht sie in den Friseursalon irgendwie zum Beispiel und sagt dann, oh mein Gott, ich spüre hier gerade dunkle Geister. Ist hier etwas passiert? Und dann die Friseurlady so, oh mein Gott, ja, letzte Woche sind, keine Ahnung, die Rasiermaschinen plötzlich angegangen, alle auf einen Schlag. Und dann wird da, es ist halt richtiger Quatschkram, ne? Also ihr wisst ja, ich bin ja sehr offen, da habe ich mir gedacht, ah komm, reicht. Genug ist genug. Da bin ich ja wieder Mothman. Also ich gebe mir auch nicht alles, möchte ich dazu sagen.
Man muss auch seine Ehre bewahren.
Richtig, richtig. Aber falls einer von euch vielleicht den ein oder anderen Film oder auch die Serie kennt, schreibt gerne mal, wie, ob sich das lohnt.
Ja,
auf jeden
bitte
Fall.
Bitte Feedback, wenn ihr da schon was gesehen habt, auch wenn ihr diese geilen Reality-TV-Serien geguckt haben solltet, sagt uns Bescheid. Lohnt sich das oder nicht? Ja, was wird da erforscht? Wie viele Orbs sieht man pro Folge? Sagt uns.
Genau, auf jeden Fall. Und dann müssen wir, und sagt auch gerne mal, ob ihr Bock auf eine Mimik-Folge habt. Also ich auf jeden Fall, weil ich muss die Mimik-Geschichte erzählen, aber das tue ich jetzt nicht. Und damit ihr jetzt alle sagt, oh mein Gott, ja, wir brauchen die Mimik-Folge, weil wir brauchen diese Geschichte, die wirklich gruselig ist, ich sag's euch. Ja, sagt da gerne mal Bescheid.
Schreibt Mimik in die Kommentare, wenn ihr das hören wollt. Aber aber natürlich noch die obligatorische Frage, Franzi. Jetzt nochmal zurück zum Thema Skinwalker per se.
Ja.
Ja, wie was sagst du jetzt nach unserem Deep Dive? Wie sehr waren die Skinwalker denn bekannt? Hast du jetzt nochmal doch viel Neues gelernt? Wusstest du schon was davon? Wie auf welchem Stand warst du vorher und wo bist du jetzt?
Also, ich kann sagen, ich kannte den Begriff Skinwalker, habe mich damit aber nie wirklich beschäftigt. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich kannte bis zu dem jetzigen Zeitpunkt mit der Folge wirklich nur diese TikTok-Videos. Muss ich Tatsache sagen, mit den Hunden. Und das geht halt immer einher, auch mit Mimics zum Beispiel oder auch Wendigos, dann auch mit den Appalachian Mountains. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auch ein Thema für eine Folge. Also es ist alles so ein, da hänge ich manchmal sehr doll drin. Und daher kannte ich das. Mhm. Aber ich wusste, und das tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass es eine indigene urbane Legende ist. Das war mir tatsächlich nicht bewusst und ich bin aber froh, und das ist das Gute auch an dem Podcast, dass wir dann auch dazu lernen, muss ich sagen.
Absolut, und es ging mir genauso. Und ich muss sagen, ich habe Skinwalker, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit Shapeshiftern verwechselt.
Mhm. Ja, same.
Ich dachte, das wären, also dass es auch eher so Tiere sind. Also wir haben ja schon gehört, es gibt auch in manchen Ausnahmefällen eben wohl auch eben die Legende, dass sie auch menschliche Gestalt annehmen können, aber ich habe die eher so mit Shapeshiftern verwechselt, also wie so Leute, die sich halt als andere ausgeben, so unter uns wandeln, ne, so unbemerkt. Ich dachte, in die Richtung geht das eher. Das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen falsch auf dem Schirm gehabt. Also ja, ich habe da auch heute nochmal sehr viel gelernt. Einmal konkret, was die Legende besagt, natürlich auch die ganzen Ursprünge und so weiter, durch auch alles nicht geläufig gewesen. Und ich wusste auch tatsächlich auch dieser Name Skinwalker Ranch, klar, war ich auch ein bisschen drin, wusste ich, dass das irgendwie paranormal UFO und so, aber auch wie tiefgreifend das ist, was da alles am Start sein soll, was die für eine History irgendwie hat, alles nicht bekannt so richtig. Von daher auch für mich, uns mal wieder eine schöne Folge, wo man nochmal viel mitgenommen hat, glaube ich.
Absolut. Und ich glaube, bisher hatten wir auch noch nicht so viele indigene urbane Legenden.
Nee, stimmt. Wir hatten mal was von den Inuit dabei.
Richtig, also immer mal wieder.
Ja, vereinzelt, aber ich glaube noch nicht so super viel. Also da gibt es sicher noch viel, viel mehr, ja.
Wobei man sagen muss, es floss ja ab und zu mal in einige, weil einige urbane Legenden ja dann auch darauf, also auf indigenen Völkern beruhen. Darauf beruhen, auf den Geschichten, die dann einfach nur einmodernisiert wurden.
Genau, so die einfach abgewandelt werden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall ein wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen heute.
Ja, absolut.
Und dass wir jetzt auf jeden Fall gerne mal auf die Ranch wollen, haben wir ja schon geklärt.
Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, ich würde aktuell nicht in die USA reisen, das erstmal dazu. Da müsste erstmal noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich glaube, wir dürften auch nicht einreisen.
Nee, stimmt. Was sind sie? Paranormale Journalisten. Raus.
Ja, ich glaube, dafür poste ich auch auf meinem Instagram zu viel oder reposte bei TikTok zu viel Trump-kritischen Kram.
Ja, das wird gleich gescannt, das ist gleich verhaftet.
Ja, ich glaube wirklich. Ich glaube, am Flughafen wirst du, glaube ich, direkt rausgezogen.
Ja, wir haben alle ihre Videos gesehen und ihre Geschichten über den Wind gehört. Mhm. Sie dürfen nicht einreisen.
Raus. Aber vielleicht irgendwann. Vielleicht ist einer von uns beiden mal in den USA und dann kann man mal zur Skinwalker Ranch.
Das wäre schon sehr, sehr funny, auf jeden Fall.
Defo.
Aber findest du die Skinwalker per se, findest du das unheimlich, das Thema?
Ja.
Findest du die creepy, oder?
Ja. Also, beziehungsweise halt, muss man sagen, zum Großteil wegen diesen Haustiervideos. So, weil die haben ja echt manchmal so ein bisschen Gänsehaut verursacht, weil die teilweise richtig gut gemacht sind oder natürlich, also ich sag's jetzt, ich glaube natürlich nicht, dass sie real sind, so, aber sie sind gut gemacht und die sind schon gruselig, aber ich finde das Thema schon spooky.
Finde ich auch. Sagen. Also ich find's vor allem auch so, ja, es wird ganz schön dark. Also wenn dann erst so hörst, dass die da Friedhöfen rumschleichen, irgendwie Leichen fressen, irgendwie ihr Knochenzauberstaub besteht aus zermahlenen Kinderknochen. Ist ganz schön düster, ja.
Ja, aber auch die Vorstellung, dass jemand vielleicht jemanden, den du kennst, tötest, sich die Haut überzieht und sich dann als diese Person ausgibt.
Ja.
So, dass das allein diese Vorstellung, dann sehe ich halt immer diese, ja, da muss ich so daran denken, dass sich dann dieser Skinwalker ja wahrscheinlich nicht verhält wie die Person, die du kennst. Und du merkst, irgendwas stimmt nicht. Das ist doch nicht die Person, aber sieht so aus, oh, das stelle ich mir richtig, das ist so, Horror auf einem anderen Level irgendwie. Also ja. Ich finde, das ist schon gruselig, muss ich wirklich sagen.
Ja, finde ich auch. Das ist eine recht unangenehme Vorstellung, so wenn du so langsam realisierst, irgendwie so irgendwas, nee, das ist null diese Person, die ich eigentlich kenne. So sieht nur so aus.
Ja, oder halt auch die Haustiere, ne? Ich meine, Katzen wurden ja jetzt witzigerweise gar nicht erwähnt. Es waren ja eher so Hundegetier.
Würde aber trotzdem wahrscheinlich gehen, weil es ja um Pfoten geht.
Richtig, also, richtig.
Würde ja zumindest reingehören.
Ja, aber ich glaube, da Katzen sind einfach so von Natur aus schon so spooky manchmal. Ich habe zumindest wirklich bei TikTok nur Videos mit Hunden oder halt mit Rehen, also mit so Waldtieren, Vierbeinigen gesehen. Tatsache. Aber da ist es meistens so, dass dann diese Tiere auf zwei Beinen anfangen zu laufen oder sich halt, oder dass der Kopf so ein bisschen halt wie, wenn du so eine Maske überziehst und die ein bisschen hochnimmst, dass das so zur Seite kippt. Also so sind die häufig aufgebaut. Das ist schon gruselig genug. Also ich war vorhin allein zu Hause und habe diese TikToks gesehen und dachte so, okay, ich mache jetzt aus. Und guck, ob die Türen zu sind.
Ja, muss ich auch noch mal ein bisschen reingehen. Das ist schon, da gibt es schon gute Sachen auf jeden Fall.
Ja. Noch gruseliger sind Mimics. Das ist jetzt das neue Band Round. Sobald machen wir mal die Mimics. Das finde ich auch ein richtig cooles Thema. Aber mal gucken.
Dann machen wir es erst in 2 Jahren.
Genau, richtig. Ich erzähle jetzt jede Folge so, neulich unsere Mimic-Begegnung, das war so gruselig.
Diese Mimic-Geschichte.
Ja, das glaubt ihr nicht. So, das war so gruselig. Aber irgendwann erzähle ich euch das mal.
But not today.
Richtig. Wobei witzigerweise so einige Kundinnen aus dem Laden, wenn ich die tätowiere, denen erzähle ich das ganz oft.
Ja, du erzählst es also nur exklusiv.
Okay. Richtig, richtig. Und das Gute ist, im Tattoo-Studio sagt auch niemand so, ach nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Alle denken auch nicht, die Tätowiererin verärgern. Auf gar keinen Fall.
Da traut sich auch keiner zu sagen, es war nur der Wind.
Richtig, da sagen alle, oha, das ist ja paranormal. Nein, das erzähle ich dann immer Leuten, wenn man halt mal so beim Tätowieren, man kommt ja auch vom Thema A, B auf C, auf Y, auf L so. Und wenn man dann mal ab und zu mal auf das kommt, dann komme ich natürlich
auf M.
Auf M, wie Mothman. Ja.
M wie Mimic.
Oder wie Mimic, richtig. Oder Mothman.
Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Mimic in den Chat und dann machen wir das.
Ja.
Und damit würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge.
Ja, sehr gern.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid jetzt klüger und natürlich auch wieder, ihr seid ein bisschen gegruselt. Heute mal wieder ein Thema etwas lockerer. Zwar nicht ganz undark. Ja,
das stimmt.
Ohne Kinderknochen kommen wir nichts aus, aber ja, hoffentlich mal wieder etwas, was jetzt auch ihr alle hören konntet, ohne euch da irgendwie im True Crime, mulligen True Crime suhlen zu müssen. Von daher, das ist ja eigentlich auch unser Gefilde.
Richtig.
Das waren die Skinwalker in der nächsten Folge. Ja, mal schauen, was wir machen.
Mhm.
Wir haben wieder schöne Themen noch auf dem Schirm auf jeden Fall. Und aber auch schon viele Fragen kamen. Ja, wir machen auch wieder unheimlich persönlich. Wird kommen, auch mit einem leicht neuen Konzept.
Richtig.
Seid da auch gespannt. Wir probieren das mal auf ein bisschen andere Weise aus. Dazu dann mehr in den nächsten Wochen kommt und bleibt geduldig. Und dann sagen wir wie immer, lieber Ende mit Schrecken als Schrecke oder Ende. Abonniert uns überall, wo man uns findet. Von Blue Sky über Instagram bis Discord. Kommt auf unseren Discord-Server. Links findet ihr alles in den Shownotes. Und tauscht euch aus. Kommentiert überall fleißig. Bei Spotify auch. Könnt ihr auch kommentieren. Auf YouTube sind wir ja auch überall. Lasst gerne euer Feedback da. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.